Hallo und herzlich willkommen zu unserem Literaturarchiv-Podcast. Heute mit dem zweiten Teil der Lesung aus der Erzählung Nachtrabe. Gelesen von dem Autor Thomas Altpeter.
Nachtrabe, Teil 2. Als Clara aus ihrer Grübelei erwacht, ist es finster geworden. Nur eine Ahnung von Helle schwebt noch über den Tannenwipfeln. Der Schnee, der auf ihnen lastet, hat die Farbe erkalteter Asche. Das Kaminfeuer taucht die Stube in flackerndes Halblicht und lässt auf den Wänden die Schatten der Hirschgeweihe tanzen. Obwohl die Anstrengungen dieses Tages Clara so sehr ermüdet haben und sie gestern nicht geschlafen hat, scheut sie den Schlummer. Die Dachkammer oben wäre ihr auch heute zu kalt. Sie streift ihre Stiefel ab und streckt sich auf dem Sofa aus. Sie will ein wenig dösen, will derweil aber mit ihren Ohren wachsam bleiben, damit sie hört, wenn jemand um die Hütte schleicht. Wenn Raphael kommt. Bei der Couch waren sonst ein paar Wolldecken gestapelt. Clara angelt mit ihrer Hand unter dem Polsterrahmen und zieht ein dickes Vlies hervor, das sie über ihren Körper legt. An das penetrante Aroma des Mottenpulvers hat sie sich bald gewöhnt. Sie schließt die Augen und lauscht dem Knistern der Scheite. Die Traurigkeit, die mit dem Tod ihres Vaters über Clara hereinbrach, war seither nie mehr gewichen. Mit dem alten Mann war die Zuversicht aus der Welt gegangen. Wie konnte sie ihn so vernachlässigen? Martin war schuld daran. Vom Beginn ihrer Beziehung an hatte er sich in ihre vertraute Gemeinschaft gedrängt. Er hatte ihren Vater gehasst, vielleicht weil er selbst so unter dem Seinen litt. In Wahrheit war ihr Mann der Psychopath gewesen, nicht sie. Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie Martin niemals begegnet wäre? Und Raphael, wenn sie sich auf ihn eingelassen hätte? Ach, das wäre unmöglich gewesen, denn Raphael war ja kein Mensch. Wie war das damals zugegangen? Hatte er überhaupt je von Liebe geredet? Vom ersten Augenblick an hatte sie in ihm etwas Ungeheures gespürt, etwas, das so fremd war wie der Mond. Im Halbschlaf sinnt sie jenem Sommer nach, der ihr die Begegnung mit ihrem Dämon brachte. Es war in ihren ersten Semesterferien. Während der Gymnasialzeit war Julie ihre beste Freundin gewesen. Ein Jahr vor dem Abitur hatte das Mädchen Landau verlassen und war an den Bodensee gezogen, weil sein Vater in Konstanz Filialleiter der Dresdner Bank geworden war. Die beiden Freundinnen hielten jedoch telefonisch Kontakt. Es verging kaum eine Woche, ohne dass sie einander ihre Erlebnisse schilderten. Julie hatte sie eingeladen, während des Sommers einige Tage im Hause ihrer Familie zu verbringen. Clara hatte sich sehr darauf gefreut, ihre Seelenvertraute nach fast 2 Jahren wiederzusehen. Julies Eltern besaßen ein renoviertes Gehöft bei Hegne, einem Weiler nahe Allensbach. Die alten, geschindelten Häuser des Dorfes werden von der weitläufigen Klosteranlage der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz überragt und zaubern zwischen den Seen und den Wäldern des Bodanrücks, umgeben von Feldern und Streuobstwiesen, ein südliches Idyll in die Landschaft. Man konnte von hier oben die weite, glitzernde Fläche des Untersees überblicken. Das silberne Wasser war mit den weißen Flecken der Bootsegel betupft, die im lauen Sommerwind trieben. Vom leichten Dunst umschleiert schwebte unten die Insel Reichenau über dem See, mit ihren alten Kirchen und der langen Pappelallee auf dem Damm, der, gesäumt von Schilficht und Ried, die Insel mit dem Festland verbindet. Von Julies Haus sah man weit in die Schweiz hinein. Über dem Alpstein schimmerten die Firne des Sentis-Gipfels. Nur die stark befahrene Bundesstraße 33, die von Singen nach Konstanz führt und das Dorf vom Seestrand trennt, störte die Pastorale. Obgleich die Geschehnisse so viele Jahre zurückliegen, kann Clara sich genau der Sommertage erinnern, die jetzt in ihrer tristen Gegenwart als ein scharlachrotes Märchen aufglühen, und je mehr ihre Grübeleien in der Trance des Halbschlafes versinken, umso deutlicher werden die Bilder. Wegen der belebten Landstraße musste man eine Unterführung benutzen, damit man zum Wasser gelangte. Hinter dem Tunnel wanderten die beiden noch eine Weile durch Wiesen und Ried, bevor sie den Campingplatz und den Badestrand erreichten, wo die jungen Frauen ihren ersten Tag nach der langen Abstinenz voneinander zubrachten. Der Juni bescherte ihnen herrliches Wetter und warmes Wasser, allerdings auch die Gesellschaft zahlreicher Feriengäste und gaffende Blicke schmierbäuchiger männlicher Touristen, so dass Clara am nächsten Tag ihre Freundin fragte, ob sie einen einsameren Badeort empfehlen könne. Julie lieh den kleinen Renault ihrer Mutter aus. Zur Insel Reichenau führt ein von hohen Pappeln gesäumter Damm. Am anderen Ende der Insel kannte Claras Freundin einen versteckten Kieselstrand, das Windeck, den selbst die Einheimischen mieden, obwohl die bukolische Umgebung dort wie geschaffen für Rast und Badespaß war. Allerdings musste man verschlungene Pfade zwischen Gewächshäusern überwinden. Morsche Fischerboote verrotteten unter Weidengestrüpp und neben angespültem Treibholz. Nur mit Blässhühnern, Lachmöwen und einem einsamen Schwan, der die beiden Störenfriede in der Wildnis misstrauisch beäugte, teilten die Mädchen ihre Sommerfrische. Die Segelboote, die vor dem jenseitigen Ufer der Halbinsel Mettnau kreuzten, waren weit entfernt. Sanfte Dünung leckte die Kieselsteine. Sie hatte Muscheln und Schnecken der unterschiedlichsten Arten angeschwemmt, hin und wieder einen toten Fisch oder den Balg eines verwesten Vogels. Ungestört streiften die Mädchen ihre Kleider ab, ihre Badeanzüge trugen sie schon darunter. Aber sie planschten nur kurz im Wasser. Fast den ganzen Tag verbrachten sie nebeneinander auf einer Wolldecke liegend, ihre Haut atmete Sonnenschein und ihre Gespräche den Trost, einander wiedergefunden zu haben. In der Intimität ihrer Zweisamkeit gab es manches zu vertiefen, was man in den Telefonaten nur beiläufig erwähnt hatte. Wie Clara hatte auch Julie mit diesem Semester ihr Studium begonnen. Sie hörte in Konstanz die Rechtswissenschaften und war schon nach einem Jahr von ihren Erfahrungen damit ernüchtert. Clara indessen schwärmte von dem Grafikstudium in Wiesbaden. Bereits damals stand für sie fest, dass sie sich auf die Illustration spezialisieren wollte. Ach ja, und die Männer. Während Julie schon einen stillen Verehrer im Hörsaal sitzen hatte, mit dem sie ein paar Mal ausgegangen war, der ihr derweil noch schüchtern begegnete, viel zu schüchtern, wie sie meinte, aber ein süßer Typ, ich glaube, ich muss bald selbst die Initiative ergreifen, war Clara in Wiesbaden noch einsam. »Du wirkst so verschlossen, die Kerle haben ja Angst vor dir«, lachte ihre Freundin. Unter solchem Geplauder verflog der Nachmittag im Nu. Sie mussten rechtzeitig daheim sein, da Julies Mutter mit dem Essen wartete und ihr Vater ein Pedant war, der ihnen den Abend mit Vorwürfen verdorben hätte, wenn er eine Minute auf das Abendbrot hätte warten müssen. Darauf, dass die Familie abends gemeinsam speiste, bestand er akribisch. »Das gehört zu seinem religiösen Fimmel«, spottete Julie. Als sie zurückfuhren, vergoldete die Sonne die Stämme der Pappeln in der Allee. Hinter den Bäumen wogte das Schilf. Außer Julies Renault war kein Auto unterwegs. Plötzlich fiel aus einer Pappelkrone ein großer Schatten auf die Windschutzscheibe. Julie verriss verschreckt das Lenkrad, schlingerte über die Gegenfahrbahn und brauchte eine Weile, bis der Wagen die Spur wieder hielt. Vor ihnen flog, dicht über der Straße, ein riesiger schwarzer Vogel von einer Art, die beiden Mädchen unbekannt war. Seine langen, schmalen Schwingen ruderten mit träger Bewegung. So glitt er vor der Kühlerhaube über dem Asphalt, immer dem Auto voran, eine gespenstische Eskorte. Julie musste dann und wann abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Kurz bevor der Damm zu Ende war und die Bundesstraße ihren Weg kreuzte, wich das Tier kippend seitwärts und strebte ins Röhricht des Rieds. Clara konnte jetzt im Seitenfenster seine imposante Gestalt betrachten. »Mein Gott!« »War das ein Geier?«, fragte Julie. Eher ein Gespenst, antwortete Clara. Ich habe solch einen Vogel noch nie gesehen. Beim Abendessen musste geschwiegen werden. Auch Julies beiden jüngeren Brüder saßen am Tisch. Bevor man das Besteck anrühren durfte, brach der Vater, der am Tischende saß, mit pathetischer Geste ein Baguette in der Mitte durch und bat Gott um seinen Segen für das Mahl. Die eine Brothälfte war für die Mutter bestimmt, die andere wurde von den Kindern von Hand zu Hand gereicht und jedes brockte ein Stücklein heraus. Claras Zimmer war, wie das übrige Haus, mit schönen biedermeierlichen Möbeln bestückt, ein angenehmer Holzgeruch füllte es aus. Sie hatte ein Doppelbett für sich, dessen Matratzen etwas durchgelegen waren, so dass sie morgens mit leichten Rückenschmerzen aufwachte. Doch wurde sie mit einem zauberhaften Ausblick für diese kleine Unannehmlichkeit entschädigt. Vom Bett aus konnte sie zwar nicht über den See, aber über die malerischen Tannen des Bodanrücks schauen, dessen Wälder vor ihrem Fenster anstiegen. Jetzt, in der Nacht, hatte der Mond ein fahles Licht darüber ausgeschüttet, das die Wipfel verdorrt und grau erscheinen ließ. Wenn eine Brise sie schüttelte, schimmerten die Tannenzweige silbrig, wie mit Lametta behängt. In der Ferne rief ein Käuzchen ohne Unterlass. »Kuwit! Kuwit!« Clara entsann sich, dass sie gehört hatte, man könne den Ruf auch als ein »Komm mit!« deuten und dass ein Aberglaube in dem Vogel einen Todesboten sah. Am nächsten und am übernächsten Tag hatte Claras Freundin wenig Zeit für gemeinsame Ausflüge. Obwohl die Familie vermögend war, bestand Julies Vater darauf, dass die Kinder ihr Taschengeld selbst verdienten, und die Studentin kellnerte während der Semesterferien in dem kleinen Café, welches die geschäftstüchtigen, barmherzigen Schwestern im Eingangsbereich des Hotels betrieben, das dem Kloster gehörte und das in den Sommermonaten stets ausgebucht war. Clara war noch beseelt von der wilden Einsamkeit ihres gestrigen Badeorts. Sie wollte ihn heute wieder aufsuchen. Da die Busverbindung umständlich war, ging sie den Weg dorthin zu Fuß. Zur Überquerung des Sees benutzte sie eine Fähre, die das nahegelegene Alnsbach mit der Insel verband. Das schöne Wetter hielt an diesem Samstag. Der Himmel zeigte keine Wolke. Das Schifflein war von Touristen überfüllt. Das menschenscheue Mädchen hatte sich an den vordersten Winkel des Bugs zurückgezogen. Dem Trubel abgewandt beugte es sich über die Reling, um während der Überfahrt den frischen Seewind zu kosten, von dem freilich der rußige Dieselgestank des Schiffsmotors selbst hier vorne nur eine Ahnung übrig ließ. Immerhin hatte es Freude an den Möwen. Die Vögel umflatterten in Erwartung freigebiger Futterspenden der Passagiere das Boot und berührten mit ihren Flügeln fast Claras Gesicht. Von der Bootslände in Mittelzell musste das Mädchen eine gute halbe Stunde entlang des Wassers wandern, bis es die Kirche St. Peter und Paul erreicht hatte. Dann suchte es die Pfade hinter den Gewächshäusern und fand bald jenen bebuschten, einsamen Strand, den es auch heute wieder mit Blässhühnern und Schwänen teilte. Clara hockte auf einem gefallenen Weidenstamm ab und genoss die Ruhe. Das sanfte Plätschern der Dünung und das leise, melancholische Kick, Kick der Wasserhühner, die draußen im glitzernden Mittagslicht schaukelten und umeinander tanzten, war ihr Musik. An diesem Tag wollte sie ausgiebig schwimmen. Sie zögerte nicht lange, der Vormittag war schon weit fortgeschritten. Sie schlüpfte aus Bluse und Hose, prüfte mit ihren Zehen vorsichtig die Temperatur der heranschwappenden Wellen und wartete vor, bis der Boden unter ihren Füßen versank. Alsbald graute sie über der Tiefe weiter und weiter hinaus. Clara war eine gewandte Schwimmerin. Sie drehte sich auf den Rücken, drückte sich mit kräftigen Arm- und Beinstößen vorwärts und konnte über die Brust schielend sehen, wie sich das Ufer entfernte. Hoch oben in der Himmelsbläue sah sie einen großen, schmalflügeligen Vogel schweben, der sie an jene gespenstische Begegnung bei der gestrigen Heimfahrt erinnerte. Kein Zweifel, es war dasselbe Tier, dass ihnen fast die Windschutzscheibe gerammt hätte. Es zog weit über ihr ruhig seine Kreise. Einmal rüttelte es seine Flügel und schraubte sich höher hinauf. Der kalte Sog traf sie so plötzlich, dass er ihr den Atem raubte, und als sie nach Luft schnappen wollte, konnte sie den Kopf kaum noch über dem Wasser halten. Sie schluckte die modrig schmeckende Brühe. Dann wurde sie von einer unerklärlichen Kraft nach unten in die grüne Tiefe gezogen. Sie strampelte heftig gegen die eiskalte Drift und ihren Körper umbrodeten schaumige Blasen. Es gelang ihr für einen kurzen Moment, das Gesicht über die Wellen zu heben und Luft einzusaugen, bevor der Strudel sie erneut hinabriss. Unwillkürlich, nach Atem ringend, schnappte sie wieder Wasser. Das Letzte, was sie sah, waren kleine bleiche Gestalten, die schemenhaft aus der algenfarbenen Trübe auftauchten und sie wie Fische umringten. Bevor sie das Bewusstsein verließ, erkannte sie, dass es kleine Kinder waren. Oder waren es Gnome? Ihre aufgeblähten, kahlen Köpfe waren augen- und nasenlos, blinde Fratzen, deren farblose Haut manchmal von großen, unnatürlich roten Mündern geöffnet wurde, die, wie sie selbst, mit großen Schlucken den See einatmeten. Als sie erwachte, lag sie rücklings auf den Kieseln des Windecks. Die Sonne schien ihr in das Gesicht. Sie begriff zunächst gar nicht, was geschehen war, und erschrak über den riesigen schwarzen Vogel, der neben ihr hockte. Schnell war die Sinnestäuschung verflogen. Sie erkannte in der dunklen Gestalt einen Menschen, einen Mann, der mit triefenden Kleidern bei ihr saß.
»Schon als du hinausgeschwommen bist, hatte ich eine Ahnung, dass das nicht gut geht«, sagte er mit einer unnatürlich schnarrenden und hellen, fast weiblich wirkenden Stimme, die das Resultat einer chronischen Halsentzündung sein mochte und die Clara, ihren Lebensretter, von Anfang an unsympathisch machte. »Ich habe gewinkt. Hast du mich denn nicht gesehen?«
»Nein«, erwiderte sie. Ihrem Wort folgte sofort ein Hustenanfall, der sie Wasser speien ließ. Sie richtete sich auf und würgte, doch der Anfall ging schnell vorbei. Sie betrachtete ihr Gegenüber. Der andere mochte in ihrem Alter sein. Das schmale, knochige Gesicht war bleich, fast kreideweiß. Die schwarzen, bläulich schimmernden Haare, die es umrahmten, standen zu der Hautfarbe in eigenartigem Kontrast. Mädchenhaft lang waren sie, klebten allerdings jetzt mit feuchten Strähnen am Hals und über der Stirne. Die lange Nase wirkte tatsächlich ein wenig wie der Schnabel eines Vogels. Die tiefliegenden, umschatteten Augen glitzerten und erinnerten an Turmaline. Sie schienen nur aus den geweiteten Pupillen zu bestehen. Sein Hemd und seine Hose hingen an ihm wie nasse Säcke an einer Vogelscheuche im Regen.
»Gerade hier im Untersee ist die Rheinströmung besonders tückisch«, schnarrte er. »Da hat es schon manchen erwischt. Wie geht es dir? Soll ich dich in die Klinik bringen?«
Clara schüttelte den Kopf. »Es geht schon wieder.« Noch einmal hustete sie, spuckte aber kein Wasser mehr. »Du hast mir das Leben gerettet«, stammelte sie und schluckte. »Danke dir dafür.« Ohne weiter auf den Dank einzugehen, stellte er sich vor.
»Ich heiße Raphael.«
Dann streifte er unbefangen die glatschnassen Kleider ab und breitete sie im Sonnenlicht aus. Er stand nackt vor dem Mädchen, das von der Geste unangenehm berührt wurde, aber nicht wegsehen konnte. Raphaels Gestalt war so dürr und knochig, dass die Rippen deutlich hervortraten. Seine Glieder besaßen kaum Muskulatur, und Clara wunderte sich, wie es ihm gelungen war, unter der Last seiner Kleider so schnell und so weit hinaus zu schwimmen und ihren leblosen Körper an das rettende Ufer zu schleppen. Sein Leib war genauso weiß wie das blasse Gesicht, und trotz der dichten Mähne war er sonst haarlos, bis auf einen dünnen Flaum an den Unterschenkeln. Auch seinem Geschlecht fehlte die Schambehaarung.
»Die warmen Steine werden die Kleider schnell trocknen«, sagte er, legte sich auf den Rücken und sah zu ihr hinauf. »Wie heißt du eigentlich?«
Clara nannte ihm ihren Namen. Sie kauerte neben ihm und die beiden schwiegen eine Weile. Der Fremde erweckte in ihr ambivalente Gefühle. Einerseits stieß sie seine Körperlichkeit ab, andererseits umgab ihn etwas Geheimnisvolles, was sie anzog, und sie wollte mehr über ihn erfahren. Zuerst redete sie. Sie erzählte von ihrem Studium in Wiesbaden, von ihrer Freundin und den Umständen, die sie hierher geführt hatten. »Was treibst du denn den ganzen Tag?« wollte sie von ihm wissen.
»Ich habe auf dich gewartet«, erwiderte er ohne zu zögern und grinste sie an. »Jetzt habe ich dich gefunden.«
Clara musste lachen. Die Spontaneität der Antwort machte ihn ihr sympathischer. Immerhin hatte er Witz. Mit lockerem Geplauder gingen wohl 2 Stunden dahin. Clara hatte sich mit Sonnenöl eingecremt, während ihr nackter Gesprächspartner seinen mageren Körper dem Mittagslicht ungeniert darbot. Er erzählte interessante Geschichten, die von kuriosen und manchmal makabren Vorkommnissen am See handelten, von Schiffsunglücken und unheimlichen Leichenfunden. Vermisste wurden nach vielen Jahren angeschwemmt, ohne die geringste Spur einer Verwesung zu zeigen. Er schwatzte über das alles in einer heiteren Art, die eher das Skurrile dieser Begebenheiten betonte, so dass Clara bald den Schrecken über ihren Todeskampf vergessen hatte. Ihren Badeanzug hatte die Hitze inzwischen längst getrocknet. Raphaels Kleider waren noch klamm, wie er bei einer kritischen Überprüfung feststellen musste. Clara wunderte sich, dass seine Haut, obwohl sie so lange ungeschützt der Sonne ausgesetzt war, keine Rötung zeigte. »Ich muss mich allmählich auf den Rückweg machen«, sagte das Mädchen. »Meine Freundin hat bald Feierabend und wir wollen heute Nachmittag noch nach Konstanz fahren.«
»Ich bringe dich rüber. Mein Moped steht oben an der Böschung. Unterwegs zeige ich dir, wo ich wohne. Wir kommen in der Nähe vorbei. Wenn du telefonieren willst, bei der Kirche gibt es eine Telefonzelle. Du kannst sagen, dass du später kommst. Aber mit dem Moped sind wir noch 3-mal so schnell.«
Mit hastiger Bewegung schlüpfte er in seine Hose und streifte das Hemd über. »In den nassen Klamotten wird dich der Fahrtwind erkälten«, warnte Clara, die jetzt gerne Abstand von ihm gehabt und die Einsamkeit eines langen Spazierganges seiner Gesellschaft vorgezogen hätte. Andererseits hatte sie sich nicht die Abfahrtszeiten der Fähre gemerkt. Mit dem Moped würden sie kaum 1/2 Stunde brauchen. Die Besichtigung seiner Wohnung hätte sie gerne vermieden.
»Ach was«, erwiderte er, »Sie sind nur ein wenig feucht. Es ist so, als wenn ich verschwitzt wäre.«
Clara sträubte sich noch halbherzig. »Ich habe doch gar keinen Helm dabei«, worauf er meckernd lachte.
»So etwas habe ich nie benutzt. Mich schützen die Engel. Pass auf, ich werde dir etwas zeigen.«
Er lief einige Schritte den Strand hinab. Wo der See in die Kiesel schwappte, krempelte er die Hosenbeine auf und wartete einen Schritt in das Wasser hinein. Dann breitete er die Arme aus, stellte sich auf seine bloßen Zehenspitze und die kümmerlichen Sehnen seiner Waden wurden sichtbar. Mit theatralischer Geste reckte er die Hände hinauf. Das Geräusch, das er anstimmte, ein eigenartiges kicherndes Gackern, war den Lauten der Möwe, die drüben über dem trockenen Röhricht zankten, so täuschend ähnlich, dass Clara ein Schauer über den Rücken lief. Und tatsächlich, alsbald flogen die Vögel auf und veranstalteten über dem jungen Mann einen dämonischen Reigen. Schwirrend stiegen sie hoch und nieder, kreisten über dem Rufer und drängten dabei ihre Leiber so dicht, dass die Schwingen einander fast berührten. Immer mehr des schwarzköpfigen grauen Geflügels sammelte sich zu einer schnatternden, tanzenden Wolke. Von überall kamen sie her, Scharen von Möwen, die scheinbar aus dem Nichts herabfielen. Kreischend und flatternd umdrängten sie ihren Beschwörer, als wollten sie ihn angreifen, bis dieser ein gellendes Pfeifen ausstieß, worauf der Schwarm blitzschnell auseinanderstob, noch ein paar umeinander wirbelnde Gruppen über dem See bildend, die verhuschten und im Unsichtbaren verschwanden. Zahlreiche Federn, welche die Dünung an das Ufer spülte, erinnerten an den Spuk.
Raphael wandte sich zu Clara um und grinste. »Wie du gesehen hast, sind mir die Engel gewogen.«
Das Mädchen stand ehrfürchtig da. Der dürre, unschöne Junge hatte bei ihr gewaltig an Ansehen gewonnen. »Du bist ja ein Zauberer«, flüsterte sie bewundernd. »So etwas habe ich noch nie gesehen.« Raphaels Miene wurde ernst und er sagte Rätselhaftes. »Ich bin einer von ihnen.« Nachdem er aus dem Wasser gewartet war, stellte er sich dicht vor Clara hin und fuhr mit einem leisen, melancholischen Lächeln fort. »Du solltest dich vor mir hüten. Aber ich werde dich sicher nach Hegne bringen.« Dann ging er der Böschung entgegen und zeigte dem Mädchen mit dieser entschiedenen Geste, dass er die Diskussion für beendet hielt. »Wir halten uns aber nicht lange auf bei dir«, sagte Clara bestimmt und suchte ihrerseits die Kleider zusammen. Das Moped stand weiter oben an die Glaswand eines Gewächshauses gelehnt. Clara setzte sich hinter den Fahrer und hielt sich an seinem Hemd fest. Dabei konnte sie die Rippen unter dem feuchten Stoff fühlen. Das Moped schlingerte über unbefestigte Wege zwischen Gewächshäusern und sumpfigen Horsten aus Röhricht. Manchmal querten sie eine Fahrstraße. Raphael fuhr rücksichtslos durch Streuobstwiesen und einen Wingert, so dass Steinchen in die Reben aufsprühten und die Reifen ins Rutschen kamen. Übermütig spreizte er die Beine, ließ die Pedale los und streckte die nackten Füße in den Fahrtwind. »Juchhe!« jubilierte er in seiner schnarrenden Diktion, die wieder fast wie ein Möwenruf klang. »Ich habe dich gefunden, Clara!« Der gefiel dieser Übermut wenig. Ängstlich krallte sie ihre Finger in seinen mageren Leib. Bald sausten sie durch die Pappelallee auf den See hinaus. Kurz bevor sie die Bundesstraße erreichten, wurde er langsamer und bog auf einen Pfad ab, der in den Schilfwald führte. Wasser spritzte auf, als er die Pfützen querte, die sich überall zwischen der Fahrrinne gesammelt hatten. Er zügelte den Motor.
»Hier müssen wir absteigen und schieben«, sagte er. »Der Boden wird schlüpfrig.«
Clara blickte umher, die hohen Schilfhalme wogten im lauen Wind und flüsterten. Sie bildeten einen dicht verwachsenen, finstergrünen Dschungel, der den See verbarg. Das Mädchen wurde misstrauisch. Hier konnte niemand wohnen. Zögernd stieg es vom Sattel und sah Raphael ängstlich an. Der drängelte.
»Komm schon, meine Hütte steht weiter vorne direkt am Wasser. Es sind nur ein paar Minuten.«
»Ein anderes Mal«, sagte Clara, »es ist spät geworden.« Das Gesicht ihres Begleiters trübte sich.
»Bitte«, stammelte er, »man kann bis nach Konstanz hinüberschauen. Und außerdem, du bist der erste Besuch, den ich habe.«
Die Unverstelltheit seiner Enttäuschung rührte das Mädchen so an, dass es ihm fast nachgegeben hätte. Wie einsam musste er sein. Schließlich hatte er ihr das Leben gerettet. Da war es ihm einen kleinen Gefallen schuldig.
»Julie wird schon auf mich warten. Sie macht sich vielleicht Sorgen.« »Und wie geht es weiter mit uns?«, fragte er mit tremulierender Stimme, die seine Heiserkeit fast in ein Krächzen verwandelte und Claras schlechtes Gewissen verstärkte. Um seine Mundwinkel zuckte es.
»Weißt du was?«, antwortete sie. »Julia hat morgen Abend Spätschicht. Du holst mich ab und wir können irgendwo etwas trinken. Vielleicht bei Julie im Hotel oder in Allensbach. Da gibt es viele nette Lokale.« Seine Miene wurde von einem Lächeln überstrahlt.
»Das machen wir«, antwortete er und bestieg wieder sein Fahrzeug.
Innerhalb einer Viertelstunde hatten sie Julies Haus erreicht. Nun hatte er es eilig und jede Sentimentalität schien von ihm gewichen. Nachdem Clara abgestiegen war, wendete er sogleich sein Gefährt. Mit den Worten
»Ich hole dich morgen um 8«
knatterte er davon. Julie war tatsächlich schon von ihrer Kellnerei nach Hause gekommen und hatte auf die Rückkehr der Freundin gewartet.
»Wo bist du denn so lange gewesen?« tadelte sie ihren Feriengast. »Wir hatten uns doch noch etwas vorgenommen für heute Nachmittag.«
»Ich habe dir eine Menge zu erzählen«, grinste Clara, und Julie wusste sofort Bescheid. »Du hast einen Typen kennengelernt.« Als die Ertappte mit ihrem Geheimnis kokettierend den Kopf wog, fuhr die Freundin fort, »lass uns unterwegs darüber reden.« In der Nähe des Konstanzer Münsters gab es das Café am Dom, ein beliebtes Lokal bei Studenten, wo man im Freien unter Sonnenschirmen sitzen konnte. Dort berichtete Clara ihrer Freundin, wie sie fast ertrunken wäre und wer sie gerettet hatte.
»Du hast also den schwarzen Raphael getroffen, und der hat sogar mit dir geredet. Normalerweise geht er jedem aus dem Weg.« Juli wusste einiges über den Sonderling. In den Konstanzer Kneipen rankten Gerüchte um ihn. Niemand wusste, wo er hergekommen war und wie er seinen Lebensunterhalt verdiente. Manchmal zeigte sich seine auffällige, schwarz gekleidete, hagere Gestalt in den Gassen der Innenstadt. Er lief da ziellos umher, gesenkten Blickes, um jeden Augenkontakt zu meiden. An der Uni ging die Fama, dass er mit Drogen handle, aber Juli hielt diese Behauptung für Geschwätz. Er hauste in einem alten Bootshaus im Wollmatinger Ried, das im Naturschutzgebiet eigentlich gar nicht bestehen durfte und das man bei der Errichtung des Reservates vergessen hatte abzureißen. Das Moped besaß er erst seit kurzem. Man mutmaßte, er habe es gestohlen. Clara wischte diese Verdächtigung mit einer Handbewegung beiseite. »Er ist ein bisschen merkwürdig, doch eigentlich ist er ganz nett. Ich glaube, er fühlt sich sehr einsam.« »Du hättest mitgehen sollen in seine Hütte, dann wüssten wir jetzt alle mehr«, lästerte Julie spöttisch. »Offensichtlich hat er ja einen Narren an dir gefressen.« Clara seufzte. »Er macht sich Hoffnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass es morgen Abend peinlich wird.« Julie protestierte. »Jedenfalls gehst du da mit. Bring ihn zu mir in das Vis-à-vis. Sonntagsabends ist wenig los, da können wir ihn aushorchen.« Clara blieb ernst. »Ich will ihm nicht wehtun. Irgendwie ist er traurig.« Sie dachte an ihren Vater. Julies strenger Vater hatte seiner Tochter für diesen Samstag Dispens vom gemeinsamen Abendbrot erteilt und die beiden Studentinnen konnten noch durch einige Lokale ziehen. Bei der Rückfahrt hing schon die Dämmerung über dem Land. Sie tauchte Himmel und See in eine feurige Farbpalette, die von grellem Orange über den Hegau, Vulkanen im Westen, bis zu stumpfem Purpur über dem Alpstein reichte. Im Wasser klomm Zinnoberglut. Solch spektakuläre Sonnenuntergänge künden meistens schlechtes Wetter an, klagte Julie vom Steuer des Renaults herüber. Clara hörte ihr kaum zu. Sie beobachtete einen riesigen Vogelschwarm. Er flog vom Röhricht des Wollmatinger Rieds auf und hängte eine dunkle Wolke aus vielen kleinen Leibern in die Luft, bevor er im Schilf versank. »Das ist dort, wo er wohnt.« »Jetzt zaubert er«, murmelte sie. »Hast du etwas gesagt?«, fragte Julie. Clara blieb stumm. Vor dem Einschlafen sah Clara wieder den schwankenden Tannenwipfeln vor ihrem Fenster zu, die in der hellen Nacht mit dem Wind tanzten. Einmal hörte sie knatternde Motorengeräusche und sie wähnte, Raphael würde um das Haus schleichen. Als sie aufstand und hinunterschaute, lagen Waldrand und Wiese im Glanz des Mondlichts. Kein Mensch war zu sehen, und es blieb still, bis auf die Rufe des Käuzchens, das aus der Ferne ins Land klagte. Im Traum ging sie wieder auf den glitschigen, von Pfützen versumpften Pfad, der in den Schilfwald führte. Die hohen Halme bildeten eine undurchdringliche schwarze Wand vor der Nacht. Im Röhricht raschelte es, und die Binsen brachen, als wären dort größere Tiere unterwegs. Der Mond spiegelte sich in den Wasserlachen, sein Licht zersplitterte, wenn Clara in die Nässe trat. Warum war sie eigentlich hier? Warum wollte sie unbedingt jene Hütte hinter dem Röhricht erreichen, wo der Tod wohnte? Es fiel ihr ein, dass sie den Tod etwas fragen musste, etwas Wichtiges, etwas über ein Ereignis, das noch weit in der Zukunft lag.